Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Triggerwarnung: Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein.
Die Gedanken kreisen frei an jedem gottverdammten Tag. Emotionen kochen hoch bei jedem Wort, was ich nicht mag. Ich will niemanden verletzen mit den Worten, die ich sag. Und macht der Kobold in meinem Kopf so weiter, seht ihr mich schon bald im Sarg. Der Mensch in meinem Spiegel, ich hasse ihn so abgrundtief. Ich werd ihn auch nicht los, mein bester Freund im höchsten Tief. Den Absprung schaff ich leider nie, denn ich bin so krass naiv. Auf meine Krankheit passt hier auch kein Adjektiv.
Borderline, der Podcast eines Depressiven, von und mit Sven.
Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brech zusammen unter der Last, die ich auf meinen Schultern trage.
Viel Spaß mit Borderline.
Herzlich willkommen bei Borderline. Schönen guten Tag nach Berlin.
Ja, Tagchen.
Tagchen. Moni, hör mal.
Da bin ich wieder.
Das grenzt ja an Stalking, was du da machst.
Ich bin die Neue, ich komme jetzt öfter.
Okay. Machen wir dann Punkt. das nennt man tatsächlich, das ist Podcast-Stalking, was du da betreibst. Und ich habe jetzt versucht, mich zu wehren, wirklich mit Händen und Füßen. Ich habe Institutionen angerufen, so von wegen Podcaster gegen Mobbing und so. Aber du bist trotzdem wieder da.
Ja.
Ja, tja. Super. Hurra. Nur der Form halber, wie ist es dir so?
Jo,
ja, gut. Schönen Dank. Okay, komm, wir fangen.
Danke reicht.
Erzähl.
Nö, alles easy peasy. Also, alles entspannt.
Läuft bei dir, sagst du, ja.
Und selbst.
So, Themawechsel. Ja, ist gerade eher so, ja, so semi irgendwie alles.
Okay.
Therapie war die Woche irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, grenzwertig.
Oje, oje.
Ja, ja. Ach komm, fangen wir damit an. Fangen wir damit an. Wir sind ja beide in therapeutischen Maßnahmen.
Mhm.
Bei mir läuft es, ach, das immer, das läuft. Läuft? Wie läuft es denn bei dir so?
Ja, läuft auch. Aber ganz kurze Frage zwischendurch, was hast du für eine Therapieform?
Traumatherapie. Ja,
okay.
Mit diesem EMDR-Verfahren dabei.
Mhm. Mhm,
ja, also das EMDR fängt dann ab nächste Woche tatsächlich an.
Ist das dieses Eye-Movement oder wie das heißt?
Bitte?
EMDR, das ist doch irgendwie Eye-Movement irgendwas, oder?
EMDR, schlafen.
Schlafen.
Halbschlaf. Du bist ja wach dabei und du folgst irgendwie die ganze Zeit den Fingern von der Therapeutin, also von meiner Therapeutin. Wie sich das genau darstellt, kann ich dir sagen, wenn ich es erlebt habe. Weil die hat jetzt ein halbes Jahr gebraucht, mich stabil zu kriegen.
Oh, okay.
Du kannst natürlich mit einem Instabilen so eine Therapie nicht machen, weil ich glaube, dann ist nach der ersten Traumatherapie, hast du zwar kein Trauma mehr, liegt aber eher daran, dass man sich, irgendwas angetan hat.
Ah, hier, ist dieses Eye-Movement.
Bitte?
Ich war gerade mal so frei und habe nebenbei geguckt. Das ist dieses Eye-Movement,
genau, Eye-Movement heißt ja im Prinzip, dass du mit den Augen verfolgst.
Mm, genau. Ja,
genau. Und Ja, das steht mir dann bevor. Das ist, ich sag mal so, Hypnose für Arme.
Ja.
Ja, wie gesagt, die hat mich jetzt ein halbes Jahr stabil gemacht, so dass man wirklich auch jetzt so mit dem Trauma-Verfahren oder mit der Traumatherapie tatsächlich anfangen kann. Ja, und dann mal schauen. Sie hat jetzt die Woche schon, ich sag mal, die hat vorgefühlt und hat dann schon so ein paar, ja, so ein paar Punkte gedrückt. Und jetzt bin ich nicht unbedingt dann derjenige, der gerne irgendwo in der Therapie sitzt und merkt, ey, Scheiße, läuft irgendwie nicht so, wie ich mir das dachte. Ja, und ja, dann hat man so einen Vorgeschmack darauf gekriegt, was da jetzt alles folgen wird.
Ja, oh je, oh je.
Ja, ach ja, wird schon.
Ja.
Was für eine Therapieform hast du?
Ja, ich habe jetzt gerade aktuell bin ich in einer Verhaltenstherapie.
Erzähl.
Ja, was gibt es da zu erzählen? Also Verhaltenstherapie, ne? Wie der Name schon sagt.
Du
Da
lernst praktisch,
geht's,
dich endlich zu benehmen? Ist das so,
genau,
ist das so,
genau.
du lernst Knigge?
Genau, Knigge für Arme.
Ja, ist auch angebracht bei dir, stelle ich fest.
Ich böses, böses Mädchen, muss lernen, mich zu benehmen.
Ja.
ja, naja, weil bei mir ist es ja wirklich dieses, meine Verhaltensweisen, ne? Die sind oftmals nicht so geil. Um es jetzt mal ganz.
Jetzt hast du ja schon so ansatzweise so schon mal so zwei, drei Punkte rausgehauen, was Verhaltensweisen bei dir angeht. Hast du ein spezielles Beispiel, wenn du es erzählen magst, ohne jetzt irgendwie zu privat zu werden für dich?
Naja, ich sag mal so, zum Beispiel ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel dieses Schema der Vermeidung, dass ich in diese Vermeidung reingehe. Also ich fange an, gewisse Themen zu vermeiden oder gewisse Dinge, die ich tue. Hier in Berlin zum Beispiel gibt es einen Ort, den ich wirklich versuche zu vermeiden. Und das ist ja nicht der richtige Weg. Ja, aber das ist so halt mein Verhalten, was ich halt so habe. Und da versuche ich mit meiner Therapeutin halt ranzugehen, das zu ändern. Oder wenn ich. Ah, ich habe noch ein gutes Beispiel.
Du hast
Wenn
noch gar
ich
keins
wieder in.
genannt, außer den Ort.
Na, wenn ich zum Beispiel wieder merke, dass ich in so eine Depression rutsche.
Ja.
Also das merke ich ganz extrem. Ich habe eine rezidivierende Depression, also dieses wellenförmige Verlaufen von dieser Depression, dass die immer mal wieder kommt und dann wieder verschwindet, dann ist sie wieder da.
Willkommen im Club, ja.
Ja, und ich merke das manchmal, also was heißt manchmal, ich merke das immer, wenn die dann da ist. Weil das kann von heute auf morgen kann das passieren, dass ich das merke. Dann stehe ich morgens auf und mir geht's scheiße, mir geht's einfach richtig scheiße, alles ist wieder total schwer, ich komme nicht aus dem Bett. Es ist irgendwie alles wie taub innerlich. Also sonst habe ich ja eigentlich diese krassen Empfindungen. Wenn ich in so einer tiefen Depression stecke, dann ist es wie tot.
Tot, einfach tot. Ja.
Dann bin ich innerlich einfach leer. Und da habe ich zum Beispiel zu meiner Therapeutin, hat sie mir in die Hand gegeben, dass ich in solchen Fällen, wenn ich das merke, weil man neigt ja dann dazu, sich so zurückzuziehen, dem so nachzugeben.
Genau.
Ne? Also wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht aufstehen, ja, dann bleibst du halt liegen. Scheiß der Hund drauf, was du eigentlich zu tun hast. Bleib einfach liegen. Bringt eh nichts. So. Da hat sie mir jetzt gesagt, tun Sie einfach immer dann genau das Gegenteil von dem, was Sie sonst tun würden. Also wenn ich jetzt das merke und ich das Gefühl habe, scheiße, ich komme nicht aus dem Bett, na komm, bleib einfach liegen. Das hätte ich früher immer gemacht.
Ja.
Nein, ich stehe dann auf, also ich zwinge mich wirklich aufzustehen. Das ist ein harter Kampf, das kann Stunden dauern, bis ich das hingekriegt habe. Das hatte ich das letzte Mal, habe ich das tatsächlich wirklich auch gemacht. Ich habe das durchgezogen. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mich draußen in die Sonne auf den Balkon gesetzt, habe Sport gemacht an dem Tag. Ich habe wirklich alles versucht, irgendwie dagegen anzugehen. Ne?
Hat's
Ja,
geklappt?
es war semi-erfolgreich, ehrlich gesagt. Also es war nicht so schlimm, wie es wahrscheinlich gewesen wäre, wenn ich das nicht getan hätte. Aber hat nicht lange angehalten, leider, ne? Und danach bin ich halt auch echt in so ein ganz tiefes Loch gerutscht wieder. Und ja, das sind alles so Sachen, da arbeiten wir halt noch dran. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte jetzt auch lange Pause, ne? War jetzt 2 Monate in der Klinik. Und jetzt liegt der Fokus halt auf was völlig anderem bei mir, aufgrund der neuen Diagnose. Und das ist ja auch Verhaltenstherapie, ne? Also gerade diese wie gehe ich mit diesen Hochanspannungsphasen um? Welche Skills gibt es da? Welche wende ich an? Wann wende ich sie an? Wie wende ich sie an? Da habe ich jetzt gerade diese tolle Hausaufgabe gekriegt, dass ich jetzt diese Trockenübungen sozusagen machen soll, meine Skills
Trockenübung.
anzuwenden. Naja, dass ich auch ohne Hochanspannung meine
Ach
Skills
so,
nutze.
ja, ich verstehe.
Na, also ich habe ja dieses Tabasco zum Beispiel. Wenn ich wirklich in einer ganz krassen Hochanspannung bin, dann knall ich mir Tabasco auf die Zunge. Ja, da ist meine Hausaufgabe ja, dass ich das auch ohne Hochanspannung mache. Ja, habe ich tatsächlich jetzt wieder aufgekriegt und auch wieder bis heute noch nicht hingekriegt. Also ich weiß nicht, woran es liegt, warum ich das nicht hinkriege, was mich da blockiert.
Ja, hat man
Ärgert mich
darüber
ein
gesprochen. Also
bisschen.
in der Hochanspannung kann ich auch machen, was ich will. Beziehungsweise ich weiß, was ich machen soll, Schrägstrick kann. Aber so weit komme ich gar nicht. Meistens gibt man sich dann hin. Ich muss dir aber einmal muss ich dir Props geben. Und zwar, du hast in der letzten Folge die Geschichte von der Panikattacke in dem Club erzählt. So. Und da hast du in so einem prägnanten Satz gesagt, dass deine Freundin dir dann geholfen hat, dass du dich der Sache stellst, dass du nicht wegläufst. Und komischerweise ist das in meiner letzten Sitzung nicht von mir ausgekommen, sondern von der Therapeutin ausgekommen, sich den Ängsten stellen. Und ich denke so, okay, das hast du jetzt schon mal gehört die letzten Tage. Mal schauen, was sie so erzählt. Und dann sagte sie im Prinzip, nur bei mir ist es halt anders gelagert, das sind andere Ängste und andere Sachen, die Panikattacken auslösen. Aber unterm Strich sagte sie, das Gleiche, was du da getan hast, hat sie mir dann wirklich als Hausaufgabe gegeben, sich dann wirklich mal den Dingen zu stellen, schrittweise zu stellen. Und ja, die Sache, wie soll ich sagen, ja, schrittweise anzugehen. Weißt du, wie ich meine? Und nicht davor weglaufen unterm Strich. So.
Ja, krass.
Das habe ich jetzt die letzten 2 Tage auch gemacht. Und siehe da, irrsinnigerweise, also für mich hat sich eine völlig neue Welt aufgetan. Ich habe einen Briefkasten aufgemacht, habe die Post da rausgeholt und habe die sortiert nach wichtig und nicht wichtig. Und habe dann tatsächlich auch von dem Wichtig-Stapel Post aufgemacht. Das, was ich normalerweise eigentlich immer dann derjenigen Person aufgetragen habe, das für mich zu erledigen. Habe ich mich dann auch tatsächlich drum gekümmert und siehe da, war jetzt gar nicht so schlimm. Ich sitze immer noch hier und mache einen Podcast. Also,
Na, guck mal eine an.
ja, schau mal einer, guck.
Ja,
Ja,
schön, freut mich für dich.
toll.
Hat du fein gemacht.
Ist er jetzt alt genug, einen Briefkasten aufzumachen? Toll. Habe ich auch zu der Therapeutin gesagt. Ich sage, Alter, ich sag, wir quatschen hier über schwere Krankheiten und so weiter und so fort. Und im nächsten Abendzug sprechen wir über einen scheiß Briefkasten. Ja.
Ja.
Dann sagt sie ja auch, sie hat mir das auch nochmal genau erklärt, diese Vernetzung im Kopf, die ja eigentlich, im Hirn ist es ja so, dass es eigentlich flächendeckend vernetzt ist und wir Irrsinnigen hängen in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Loch drin. Da sind Löcher in dem Netz drin und da hängen wir drin und da kommen wir nicht raus und das sind unsere Traumaerfahrungen und da müssen wir halt lernen, mit umzugehen. So. Und ja, wie gesagt, ganz tiefes, deepes Thema und dann so Briefkasten. Und ich denke
Aber soll
so,
ich dir mal was sagen? Du bist mit dem Thema Briefkasten nicht alleine. Ja, das
du
Thema
bist jetzt schon die
Briefkasten
zweite, von der ich
habe
das
ich
höre.
auch. Also ich habe so Angst, jedes Mal den Briefkasten zu öffnen.
Ja.
Weil da könnte ja immer wieder irgendwas Schlimmes um die Ecke kommen.
Und das, immer, zu 99,9% ist das so. Es gibt keine gute Post.
Ja, richtig. Deswegen jedes Mal, wenn ich den aufmache und der ist leer, dann sage ich mir, oh, geil, keine Post ist gute Post. Mach den wieder
Heute ist ein
zu.
guter Tag, ja genau.
Genau.
So, und ich habe immer gedacht, gehst du dran vorbei, dann bleibt der Tag gut.
Genau. War
So.
auch immer meine Strategie.
Ja, das Problem ist, der zieht immer Probleme nach sich.
Ja.
Ja, habe ich festgestellt.
Richtig. Ja, das kann ich voll und ganz nachempfinden. War bei mir nicht anders. Dadurch bin ich auch in eine ganz in einige beschissene Situationen geraten. Ne? Und selbst wenn ich dann mal doch mal irgendwie, ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, früher war es noch viel, viel schlimmer. Da habe ich den wochenlang nicht aufgemacht. Und irgendwann quillt das Ding natürlich über, dann bist du gezwungen, den zu öffnen.
Nee, man kann nachstopfen, habe ich gelernt.
Und habe den ganzen Scheiß rausgeholt. Ich habe mir den aber nie angeguckt. Ich habe den direkt irgendwo in irgendeine Schublade gestopft. So
Ich
aus den
mach mal
Augen,
ein
aus dem
Geräusch.
Sinn.
Warte, ich mach mal ein Geräusch, pass auf. Hörst du das? Das sind ungeöffnete Briefe von, keine Ahnung, vor Zeitraum 3 Wochen, sag ich mal. Die liegen hier ungeöffnet. Jetzt habe ich dieselben Briefe mehr oder weniger aus dem Briefkasten die Woche geholt. Das heißt, die ungeöffnete Scheiße, die schmeiße ich tatsächlich weg und mache einen Strich für mich und fange bei null an. Weil, ich sag mal, wo einmal eine Mahnung drin war oder so, kommt doch eine zweite Mahnung. Ich habe mir diese grob durchgeguckt und habe für mich entschieden, ja, ihr könnt weg. So. Also dieses nicht öffnen, das ist nämlich noch eine andere Sache. Zum Briefkasten gehen, okay, kann funktionieren. Man muss die Scheiße tatsächlich auch aufmachen.
Ja, richtig.
Ja.
Naja, ich kenne
Aber es ist ja
das und
schön, dass ich
das.
damit nicht so alleine da stehe.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es jetzt mittlerweile einigermaßen im Griff. Also es ist nicht mehr so schlimm. Es ist immer noch, immer, also dieses Gefühl von Angst ist immer noch da. Das ist leider nicht weg. Aber das ist halt dieses Ding, ich stelle mich dem immer und immer wieder. Ich gehe da immer wieder hin. Ich habe jedes Mal wieder Angst. Ne? Und dann, es gibt auch Tage, dann nehme ich mir das vor und dann stehe ich vor dem Briefkasten und dann schaffe ich es aber nicht, diesen blöden Schlüssel da reinzustecken und den Briefkasten zu öffnen. Dann drehe ich mich wieder um und gehe. Weil dieses Gefühl einfach so unerträglich ist in dem Moment, dass mich das so überfordert, dass ich sage, nein, ich schaffe das jetzt nicht.
Ja, da bin ich ganz
Ja,
bei dir.
und dann, weiß ich nicht, eine Woche später schaffst du es dann und dann beißt du dir aber wieder in den Arsch, weil irgendeine Frist abgelaufen ist. Ne?
Ja,
Ja,
und
es
dann entwickelt
ist.
sich irgendwie so ein Teufelskreis.
Genau. Nee, aber
Ja.
mittlerweile geht es einigermaßen. Also es ist okay. Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einige dieser Probleme angegangen bin und versuche, die jetzt zu beheben, Stück für Stück. Das hat mir ein bisschen besseres Gefühl gegeben.
Über das, worüber wir uns hier gerade unterhalten, ja, das ein normalsterblicher Mensch denkt sich, was stimmt denn mit den beiden nicht?
Ja.
Was ist ein verdammter Scheiß Briefkasten? Hol die Post raus und kümmere dich rum. Für uns teilweise gar nicht zu bewältigen, ja.
Richtig.
Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Das ist ja nicht, das macht man ja nicht, weil da irgendwie, weil man da Spaß dran hat oder denkt sich so, ja gut, wenn ich die Post nicht öffne, passiert auch nichts. Es hat tatsächlich, bei mir, gerade bei mir, ist das auch unter anderem ein traumatischer Aspekt, weil irgendwann gab es mal einen Brief, der für mich ziemlich viel verändert hat. Und seitdem sind der Briefkasten und ich nicht die besten Freunde. So, sagen wir es mal
Ja,
ganz
kann ich
vorsichtig.
nachvollziehen, ja. Ja, du, aber es ist ja nicht nur der Briefkasten, was Menschen nicht verstehen, was einem zu viel sein kann. Also ich kann hier bestes Beispiel, da habe ich auch irgendwann mal eine Insta-Story drüber gemacht, der Abwasch. Also Abwasch und ich, Hölle, wir sind Todfeinde. Ja, und ich habe halt keinen Geschirrspüler. So, wenn ich jetzt hier sitze am Wochenende zum Beispiel mit meinem Partner und meinem Sohn zusammen, wir haben gekocht am Wochenende, wir haben gefrühstückt am Wochenende, stapelt sich das Geschirr. Ja? So, und es wird halt immer mehr. Und dann gibt es so Tage, dann sehe ich das und denke mir, boah, scheiße, ich muss abwaschen. Oh Gott, ich muss das jetzt machen. Und dann stehe ich davor, gucke mir das an und denke mir, nee,
Schaffst du
nein,
nicht?
das ist zu viel, ich schaffe das nicht. Ich finde dann diesen Anfang
Du
nicht,
weißt gar nicht
ne?
genau, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst.
Genau,
Ja.
und dann drehe ich mich wieder um und gehe, ne? Andersrum ist es aber, wenn ich dann irgendwas anfange, zum Beispiel irgendwas aufräumen oder sonst irgendwas, irgendwas sortieren oder weiß ich nicht, dann finde ich wieder kein Ende.
Da verliert man sich da drin.
So, und dann sitze ich hier teilweise bis nachts um 3 und sortiere irgendwelche Papiere. Ja, oder räume meine Wohnung auf oder miste meinen Kleiderschrank aus oder was auch immer.
Stimmt
Ja.
denn nicht mit dir? Aber such dir Hilfe.
Ja. Ja, aber das ist das habe ich auch schon in der Klinik angesprochen, ne? Entweder finde ich halt den Anfang nicht, weil es einfach zu viel ist und ich total überfordert bin schon, ohne dass ich überhaupt angefangen habe. Oder aber ich fange an und dann finde ich kein Ende.
Ich kenne
Und da
das.
habe ich dann tatsächlich so eine Hausaufgabe gekriegt. Wir haben ja dann immer so eine Wochenzielgruppe, nannte sich das. Da haben wir uns dann jeden Montag haben wir uns mal zusammengesetzt und jeder hat sich so ein Wochenziel gesetzt. Was muss ich diese Woche schaffen?
Ja.
Oder was möchte ich schaffen? Ja, und mein erstes Wochenziel, als ich angefangen habe in der Klinik, war dann tatsächlich, dass ich mein Schlafzimmer aufräume.
Nee, Moment,
So.
also ich finde, Schlafzimmer sollte man außen vor lassen.
Wieso?
Das ist so der Raum, weißt du, der. Nee, also man kann alles übertreiben.
Nee, also für mich ist Schlafzimmer, ich brauche halt einen Ort für mich, wo ich mich wirklich wohlfühlen
Ja.
kann. Jetzt verlässt mich wieder meine Stimme, sorry. Und gerade wenn ich abends ins Bett gehe, ich möchte es einfach schön haben. Ich
Ja.
will, ne, also dann ist das zu unruhig, wenn dann da überall Klamotten rumliegen. Mein Schminktisch ist irgendwie unaufgeräumt. Keine Ahnung, das ist, nee. Und ich will es nicht sehen oder keiner will sehen, wie mein Schlafzimmer manchmal zwischendurch aussieht. Ja, es ist, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Und als ich in die Klinik gegangen bin, war es ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann auch immer so alles auf den Schrank gelegt. Kennst du das? Du legst einfach alles irgendwo oben drauf, weil unten ist es ja dann weg. So.
Nee, ich bin da tatsächlich, was das angeht, ich bin da tatsächlich anders. Ich bin der Stopfer im Schrank. Ich
Oh, okay.
schwöre dir, ich habe Stapeltechniken, da würde sich mancher Möbelpacker wünschen, ich würde da den LKW packen.
Tetris-Meister.
Aber generell bin ich dann eigentlich ziemlich ordentlich. So, wenn mehr als zwei, drei Hosen da liegen, dann krieg ich schon einen Koller.
Ja, siehst du, ich eigentlich auch, aber es ist, also mir hat man damals, ein damaliger Therapeut, den ich hatte,
Ja.
hat mir mal gesagt, dass so die eigene Wohnung oder das eigene Zimmer ist, also so wie das aussieht, das ist oftmals so das Spiegelbild der eigenen
Die
Seele.
Seele, genau.
So,
Ja.
und wenn ich mir mal mein Kinderzimmer von damals bei meinen Pflegeeltern angucke, kann ich definitiv bestätigen, ey, du konntest da nicht mehr treten. Ja, das gab dann immer so einen Weg zum Kleiderschrank, einen Weg zum Bett und einen Weg zum Schreibtisch. So, ansonsten hast du den Boden nicht mehr gesehen. Ja, und ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht mehr. Aber hin und wieder, ey, dann sind da überall die Klamotten und meine ganze Schminke liegt überall rum. Und das ist irgendwann, nee, geht's einfach nicht mehr. Ich schaff's dann auch nicht, das irgendwie wegzuräumen, weil das dann so viel ist. Und das war dann echt mein Wochenziel, dass ich mir mein Zimmer schön mache. Ne? Aber das verstehen halt viele Leute nicht, ne? Wenn die dann sagen, ja, räum einfach auf, so, hey, wo ist dein Problem? Solche Sachen.
Ich kann das so gut nachfühlen, was du gerade sagst. Ich werde nie vergessen, wir sind meine Frau damals und ich, wir sind umgezogen und dann hatten die Möbelpacker alles in die neue Wohnung gebracht und dann stand ich in dieser Wohnung und da war für mich vorbei. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinen ersten Arbeitsjahren, ich habe von 18 bis, glaube ich, 25, 26 in der Möbelspedition gearbeitet und habe jeden Tag Umzüge gemacht, Klaviere geschleppt und so weiter. Also man sollte meinen, man wäre vom Fach. Und dann stand ich in diesem Chaos und ich hätte das alleine niemals geschafft. Ich wusste gar nicht, wo fängst du an, wo hörst du auf. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wo stelle ich überhaupt einen Schrank hin. Alles ist im Chaos versunken. Ich kann das echt gut nachvollziehen, was du da sagst.
Ja.
Das ist das Thema, keinen Anfang finden und das ist einfach nicht zu bewältigen.
Ja, das verstehen halt viele einfach nicht, ne? Das können viele einfach nicht nachvollziehen, weil sie es nicht kennen.
Ja, weil es auch eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, so simple Sachen teilweise sind, die
Geht ja
man
schon
dann nicht
beim
auf die
Aufstehen geht
Kette
es ja schon
kriegt.
los.
Bitte?
Es geht ja schon beim Aufstehen los.
Ja, genau.
Das Aufstehen morgens oder Duschen gehen,
Ja.
das können echt verdammt schwere Aufgaben sein.
Das ist völlig richtig. Oder wenn du einmal auf der Couch liegst und es ist vielleicht gerade mal nicht ganz so gut, du kommst da nicht hoch.
Hm,
Das,
ja,
der hält,
kenne
der
ich.
kommt das kleine Monster unter der Couch und hält dich fest. und lässt dich nicht aufstehen, ob du willst oder nicht. Du hast keine Chance.
Ja.
Ja, und ich meine, dass das normal in Anführungszeichen Menschen nicht nachvollziehen können, ist für mich auch verständlich. Ich verstehe das. Würde mir manchmal wünschen, sie würden da vielleicht ein bisschen mehr Empathie zeigen, aber unterm Strich kann ich es nachvollziehen. Aber die kennen das Gefühl auch nicht, wie das ist, wenn da von unten jemand an den Klamotten zieht und sagt, nee, Freund, du bleibst hier auf der Couch, du stehst nicht auf.
Ja.
Ja. Und das ist ja, man kämpft ja dagegen an. Und
richtig.
Das macht einen ja auch dann extrem müde und kaputt. Also bei mir ist es so. Und dann bist du ausgelaugt und dann kommst du noch weniger hoch.
Ja.
Ja, ich sage immer den normalen Menschen, stellt euch vor, ihr habt eine schwere Grippe, ihr könnt nicht aufstehen, weil einfach Gliederschmerzen, Fieber, was weiß ich, ihr seid nicht in der Lage aufzustehen. So fühlen wir uns teilweise jeden Tag.
Richtig. Ja.
Ja, und das ist, das ist das, was mich auch über die ganzen Jahre auch so ein bisschen müde gemacht hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil dieser ewig währende Kampf gegen sich selbst, gegen eine Krankheit, irgendwann kotzt es dich einfach nur noch an. So.
Ja.
Und dann dann heißt es auch von außen, ja, aber du machst doch eine Therapie. Hat die keinen Erfolg? Hör mal, dass ich hier sitze, ist ein Scheißerfolg.
Richtig. Ja?
Dass ich mir wirklich mühsam, so kleine Tagesziele erarbeiten muss, die für alle anderen ganz normal sind. Das ist ein Scheißerfolg.
Richtig.
Und aber das macht einfach dieser für mich. Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit kämpfen. Das macht einfach müde. Und dann sind auch die Therapieerfolge, die werden dann weniger, beziehungsweise die dauern länger, sagen wir es so. Die werden nicht weniger, aber die dauern einfach länger.
Ja.
Weil man sich jedes Mal wieder neu aufrappeln muss und wieder was Neues dazu. Und dann stoße ich manchmal an Punkte, wo ich sage, boah, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber da habe ich jetzt in der Klinik auch tatsächlich, ich sag mal, was gelernt. Umsetzen kann ich es noch nicht, aber es macht für mich Sinn, weil du auch gerade gesagt hast, man kämpft dagegen an, man kämpft auch irgendwo gegen sich selber. Mhm. Habe ich auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, ich führe einen Krieg gegen mich selber. Ich selber bin mein größter Feind manchmal, ja.
Mhm.
Und dann hat man mir die Frage gestellt, naja, aber wieso kämpfen sie denn? Da habe ich gesagt, naja, weil ich das so nicht will. Ja. Und dann wurde mir gesagt, naja, haben sie denn schon mal drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht einfacher ist, dieses, ich nenne es jetzt mal Ding, ja, die Krankheit oder was es auch immer ist, sozusagen, ja, so ein bisschen wie sein Kumpel zu sehen, genau. Weißt du? So, hey, ich nehme dich jetzt mit.
Ja.
Ja, meine Therapeutin hat mir mal ein Bild mitgegeben, das ist so eine kleine Cartoon-Zeichnung sozusagen, da sieht man halt so einen Weg, der Richtung Sonne, alles schön, super schöne Natur, und der andere Weg geht so Richtung dunkle Wolken, Vulkanausbruch, so alles total düster, und vor dir steht so ein Riesenmonster, und dieses Monster ist halt diese Depression zum Beispiel, oder was es auch immer ist, was dich hindert, ne? Und da hat sie dann gesagt, naja, versuchen Sie doch mal nicht gegen dieses Monster anzukämpfen, sondern nehmen Sie dieses Monster mit, packen Sie das auf einen kleinen Wagen hinten drauf und nehmen Sie es mit, weil das ist ein Teil von Ihnen. Ne? Ja, also das genau ist jetzt das, was ich, dass ich jetzt über diese Borderline-Geschichte bei mir versuche jetzt wirklich umzusetzen in meinem Denken. Das ist ein Teil von mir. Das werde ich immer haben, das werde ich niemals loswerden. Also sollte ich gucken, dass ich das wie so ein, ja, wie so einen kleinen Kumpel betrachte. Ja. So, weißt du? So, hey, Body, wir machen das. Komm, wir rocken das, so, weißt du?
Ja. Das ist wie mit deinem rechten Fuß, der ist da.
Ja, genau. Ja, den so. Wirst du nicht los. Also es sei denn, du hackst ihn dir ab, aber
macht ja aber kein normaler Mensch. Ja, aber dann ist auch scheiße am Hacken. Dann läufst du unrund. Und wenn du unrund läufst, richtig. Tut dir hinter das Becken weh.
Ja, ganz genau.
Ja, das ist so eine Verknüpfung an Unglücklichen, keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich habe das auch von meiner Therapeutin so beigebracht bekommen, akzeptieren Sie es als einen Teil von sich. Sie kämpfen, wenn Sie das als Ding, oder ich habe damals immer gesagt, was habe ich denn immer gesagt, als Monster, dann beschimpfen Sie sich quasi selbst.
Mhm.
Habe ich auch ganz am Anfang, gibt es irgendwo noch eine Folge von mir, da habe ich genau das beschrieben. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Folge 10, 11, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weit zurück. Und da habe ich genau über dieses Phänomen gesprochen. Ich habe immer gedacht, ich muss mit diesem Ding in den Ring gehen und kämpfen und gucken, dass ich wenigstens nach Punkten gewinne. So aus dem Boxen rausgesehen. Genau. Und irgendwann kam meine Therapeutin auch, so was du gerade sagtest, und sagte, wenn sie ewig dagegen kämpfen, dieser Kampf, der wird nicht enden, der endet nicht nach Runde 12, sondern der geht in die Verlängerung und geht weiter und geht weiter. Schließen sie Freundschaft.
Genau.
Ja, wie Freundschaft ist da gegen den Vogel? Auf gar keinen Fall.
Ja, den will ich gar nicht als Freund haben.
Ja, aber den kann man sich leider nicht aussuchen. Ja. Wie so viele Körperlichkeiten, die man eben halt hat, die man sich nicht aussuchen kann. Das ist halt einfach so, ne? Das gehört leider Gottes dazu. Ja.
Was willst du machen?
Das stimmt, ja. Das ist so. Und jetzt die Tage, sagte meine Therapeutin dann so, dass ich das als gegeben halt hinnehmen muss, dass es immer da ist. Und führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Freund. Sagen Sie ihm so, heute machen wir das und das. Und dann gehen wir hier hin. Kommst du mit? Hast du Lust? So, und jemanden, den man gut behandelt, der hat schlechte Karten, einen schlecht zu behandeln. So ungefähr hat sie es ausgedrückt.
Ja, macht Sinn.
Ja,
wenn es mal so einfach wäre, ne?
Das ist das, wenn es mal so einfach wäre. Es ist ja auch immer, bei mir ist es dann immer so, am Tag der Therapie ist eigentlich erstmal noch, da ist man so, ja, so voller Elan. So, ach ja, cool, ich habe wieder was Neues, was ich ausprobieren kann. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo einen die Normalität wieder einholt. Und bis zur Therapie dauert es dann meistens immer noch eine Woche. Da verfällt man schnell wieder in so alte Verhaltensmuster zurück. Und wo man dann denkt, Alter, das bringt doch alles nichts hier. Das ist doch alles scheiße. Und die ganze Welt und das ist die Harte, die ganze Welt um einen herum, die sagt, du machst Fortschritte. Du machst tatsächlich in deinem ganzen Verhalten, in deiner ganzen Umgangsweise mit dem ganzen Thema, du machst Fortschritte. Und ich denke so, was wollt ihr mich verarschen? Ja, ich mache keine Fortschritte. Ich lieg doch hier und habe Schmerzen im ganzen Balch. Ich lieg doch hier und kriege Heulattacken oder wie auch immer und sag, ich will nicht mehr. Und alle anderen Menschen behaupten, ich mache Fortschritte. Was stimmt denn nicht mit euch?
Ja, sowas hatte ich jetzt auch gerade vor kurzem sogar erst, weil ich, ich habe... ja, man kann es schon Essstörung nennen, was ich habe.
Okay.
Und in der Klinik habe ich gelernt, also da habe ich regelmäßig gegessen, ne? Weil da gab es immer Mittagessen.
Ja.
Und ich hätte da auch frühstücken können, aber mit Frühstücken kannst du mich jagen, tatsächlich. Okay. Also ich habe es versucht, morgens zu frühstücken, also wirklich morgens, 7, 8 Uhr, ja. Da zeigt mir mein Magen einfach den Mittelfinger. Der denkt, ich will, ja, keine Ahnung, ich will den verarschen oder so. Ich kriege dann so Magenkrämpfe, ich kriege so Bauchschmerzen und deswegen, ich bleibe bei meiner Tasse Kaffee am Morgen und das reicht mir. Und dann habe ich da wirklich immer Mittag gegessen und abends habe ich mit meinem Kind ja auch immer Abendbrot gemeinsam gegessen. Und weil vorher war das wirklich so, ich habe teilweise tagelang nichts gegessen. Ja, mehrere Tage am Stück nichts gegessen oder nur einmal am Tag was gegessen. Also ganz unregelmäßiges Essverhalten, je nach Stimmungslage auch und je nach Körpergefühl. Und in der Klinik habe ich halt regelmäßig gegessen, über 2 Monate.
Ja.
Und es war gut, es war wirklich gut und ich fühlte mich auch viel, viel besser.
Ja.
So, und ja, das ist jetzt alles wieder voll eingebrochen. Ich bin wieder voll in meinem alten Schema drin, ich habe wieder mein altes Essverhalten.
Hast du eine Ahnung, woran es liegt?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Und das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen für mich rauszufinden. Und auch in der Therapie war das jetzt auch Thema. Weil für mich ist das wieder so ein ganz herber Rückschlag. Ne?
Das glaube ich.
Also ich habe hier auch echt gesessen, ich habe echt geheult. Ne? Weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Du hast es doch geschafft. Du warst doch auf einem guten Weg. Wieso funktioniert das jetzt wieder nicht? Ja.
Ich habe da so meine eigene These. korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ist in der Klinik, so habe ich das, ich war jetzt wirklich nur, ich war ja knapp eine Woche nur da, oder waren es 4 Tage, ich weiß es gar nicht mehr so genau, habe ich ja die Segel gestrichen. Ist auch egal, so. Ich habe aber gemerkt, wenn man sein Leben, sein Alltagsleben, was einen irgendwie immer wieder triggert und keine Ahnung, in der Klinik hast du das nicht. In der Klinik wirst du strukturiert, in der Klinik wirst du auch runtergebracht, also du wirst ja geerdet, auf null geerdet. Du hast einfach diese Alltagssorgen dort, die hast du nicht. Und dann, glaube ich, fällt jeder Therapieansatz relativ leicht. Und wenn du sagst, boah, du hast da eigentlich ganz normal zum Mittag gegessen und so weiter, und danach ging es dann mehr oder weniger, ich will nicht sagen bergab, aber du weißt, wie ich meine, dann kann ich mir nur vorstellen, dass man einfach in seine alten Strukturen wieder verfällt, in seine alten Probleme wieder verfällt, in seine alten, in diesen ganzen Sorgenkatalog, den man hat, verfällt. Und dass das irgendwo dann kompensiert werden muss. So würde ich es mir erklären.
Okay. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Also danke erstmal für den Input.
Das ist wirklich nur meine Einschätzung, ne? Also mein, keine Ahnung, also ist jetzt nichts wissenschaftlich fundiertes, mit Sicherheit nicht.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil ich meine, für mich alleine mittags kochen, nee, ist mir zu viel Aufwand dann. Also dann haben wir wieder diesen Punkt von Überforderung. Es ist zu viel, ich schaffe das nicht.
Ja.
So, vielleicht hängt das damit auch irgendwie wieder zusammen. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch gelernt in der Klinik. Das habe ich ja gesehen. Ich hatte ja wirklich den Beweis dafür, weil bei mir hängt das ja auch wirklich mit meinem Körpergefühl, mit meinem Gewicht so zusammen. Ne? Also ich habe Angst davor, zuzunehmen. Ich habe ganz krasse Angst vor dieser Zahl auf der Waage. Und ich habe eine Waage hier zu Hause, aber die steht unterm Bett und die staubt ein. Ja, ich nutze die nicht mehr. Früher habe ich mich tagtäglich draufgestellt. Ja? Und wenn dann da mal 1 Gramm oder 2 Gramm zu viel drauf waren, für mein Gefühl, dann war bei mir Weltuntergang, ja. Mhm. Und in der Klinik habe ich ja sozusagen so eine regelmäßiges Wiegen gehabt, einmal die Woche. Der erste Wiegetag war schon, oh Gott, da ist es richtig bergab gegangen bei mir, gefühlsmäßig. Weil die Waage eine Zahl angezeigt hat, die ich nicht gut fand.
Ja.
Die für mich in meinen Augen zu viel war. Und dann konnte ich auch nicht mehr essen. Also das hängt echt damit zusammen, mit meinem Körpergefühl und dieser Zahl.
Du verknüpfst das dann direkt.
Genau. Und dann gehen auch sofort diese Gedankenkreise los. Wie viel kann ich jetzt heute essen? Am besten heute definitiv gar nichts essen. So wenig wie möglich zu dir nehmen, damit du so schnell wie möglich irgendwie dieses Gewicht wieder los wirst. So, jetzt darf man nicht vergessen, bei uns Frauen schwankt das Gewicht ja sowieso immer einmal im Monat. Ja. Ja, bis zu 5 Kilo kann das sogar schwanken.
Ja, je nachdem, wie weit sich das Tampon aufsaugt. Aber jetzt hör weiter. Hat dir nicht gesagt. Der kam einfach. Entschuldigung. Erzähl weiter.
Ja, so Wassereinlagerungen und was da nicht da so zugehört. Ja? Also, Tampon habe ich jetzt noch nicht gewogen, aber.
Ich schwöre dir, ich habe mich früher gewogen, bevor ich morgens kacken war und danach. Du lachst. Okay. Du lachst.
Und hat's was gebracht? Also,
ja, meistens so, ja doch, so 400 Gramm, die waren dann schon mal weg. Ja? Gut, ich habe auch eine Stunde da gesessen.
Okay, lass mir das Thema Fäkalien hier. Pui.
Nee, darüber brauchen wir nicht reden. Aber erzähl du jetzt erstmal zu Ende, bevor ich zur Toilette wieder komme.
wo war ich denn jetzt? Genau, Gewicht schwankt ja bei Frauen sowieso. Und ich war ja, als ich zur Klinik reingegangen bin, war ich ja gerade an dem Punkt. Ne? Das stand bei mir an gerade, kurz davor. Und das habe ich auch direkt so abgewunken, so, ach, naja, ich schiebe das jetzt mal darauf, dass ich bald meine Regel kriege und so, ne? Ich wollte diese Zahlen nicht annehmen. Ich wollte mich davon sofort distanzieren. Und dann gehen sofort diese Gedankenkreise los. Dann fange ich auch an, Kalorien zu zählen und so eine Sachen, ne? Also ganz extrem. Oder ich, wenn ich was esse, esse ich nur noch Gemüse. So eine Sache, ne? Und jetzt habe ich in der Klinik aber dann regelmäßig gegessen, obwohl ich Angst davor hatte. Ich habe mich dem einfach gestellt, ne? Haben wir ja letztes Mal schon gesagt, die Angst ist der Weg, ja? Also in die Angst rein, ist jetzt einfach.
So heißt ja auch der Titel von gestern.
Ja, ist so. Und dann habe ich da regelmäßig gegessen und habe aber auf der Waage gesehen, so, hey, es wird weniger, obwohl du regelmäßig isst. Das heißt, das kann ja schon nicht stimmen, dass wenn ich jetzt regelmäßig esse, dass ich dadurch immer fetter werde. Weil es ging ja genau in die andere Richtung bei mir. Ich war schon wieder fast an meinem, ich sag jetzt mal, Wohlfühlgewicht. Mhm. Ja. Und trotzdem hat das in meinem Kopf anscheinend nichts, ich weiß nicht, ob das hätte länger dauern müssen, diese Regelmäßigkeit. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin schon wieder total in so einem Gedankenkreis drin. Ich krieg's nicht hin, ich bin zu blöd.
Ist es eigentlich egal, was du dann isst? Also ob du gesund isst oder ob du ungesund isst? Ist die Nahrungszufuhr als solche für dich dann auch ein Problem?
Ja, also ungesund ist bei mir ein ganz, ganz blödes Thema. Also klar, ich esse dann auch mal einen Döner oder so. Ja, oder eine Pizza haue ich mir auch mal rein. Aber ich könnte mich jetzt nicht permanent von Fastfood ernähren. Also da kriege ich, einmal geht klar.
Ja.
Ja, das kommt ja auch noch mit hinzu. Wenn ich dann richtig gegessen habe, dann kriege ich Schuldgefühle.
Jetzt ist natürlich
dann geht mir danach schlecht.
Ja, jetzt ist natürlich im Kopf auch verankert, okay, Fastfood macht dick. Das weiß man. Ja, und wenn man es dann isst, hat man sowieso ein schlechtes Gewissen.
Ja, und ich nochmal doppelt so doll, ja. Ja, es ist echt so ein Teufelskreis und ich komme da einfach schon wieder nicht raus. Und ich war so froh, dass ich das in der Klinik hingekriegt habe und dass das funktioniert hat. Und jetzt ist das wieder so alles scheiße und ja, und dann fange ich an, auch mich innerlich wieder fertig zu machen.
Was müsstest du denn im Privaten ändern, sodass du in den Zustand zurückkommst, in dem du in der Klinik warst?
Um es jetzt mal ganz knallhart zu sagen, ich glaube, ich bräuchte jemanden, der mir hier jeden Tag was Gesundes zu essen macht.
Ja, gut, das ist ja, gut, ich kenne deine Lebensumstände nicht. Ich glaube, das wäre noch irgendwie das kleinste Problem. Man kann ja auch tatsächlich gesund beim Chinesen essen, sage ich jetzt einfach mal, ist ja egal. So, klar wird das auf Dauer auch ein bisschen teuer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber was müsste sich denn in deinem Mindset ändern, dass du wieder in den Zustand der Klinik zurückkommst? Das meine ich.
In meinem Mindset? Ich muss mir selber was Gutes tun. Ich darf mir selber was Gutes tun.
Aha, genau. So. Darauf wollte ich hinaus, ja.
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 Und das, ja, ich glaube, das ist echt noch so eine ganz große Baustelle. Dieses, ich habe es verdient, ich muss gut zu mir sein oder ich sollte gut zu mir sein. Ich habe es verdient, dass ich selbst mit mir gut umgehe.
Ja, ich kriege das auch immer gesagt von meiner Therapeutin. Tun Sie sich mal was Gutes. Sie waren jetzt in der Therapie, tun Sie sich was Gutes. Dann sage ich jedes Mal, wissen Sie was? Das einzig Gute, was ich mir getan habe, ist, dass ich heute überhaupt hier hingekommen bin.
Ja. Ja?
Ich habe auch ein Problem damit zu sagen, oh, ich tue mir jetzt was Gutes. So, und da kommen wir nämlich zu einer Frage, die ich mir eigentlich aufgeschrieben hatte und gar nicht wusste, wie kriegen wir da die Überleitung zu. Aber das ist jetzt perfekt. Hast du gut gemacht. Wir tun uns was Gutes. Also, heißt das ja, dass wir kompensieren müssen. So. Bei mir ist ja zum Beispiel so, wenn ich in Anspannungsphasen bin, dann neige ich schon mal ganz gerne dazu, mir Sachen zu kaufen. Vorzugsweise Klamotten. Man könnte auch sagen, an mir ist eigentlich eine Frau verloren gegangen. So viel Paar Schuhe, so viel Hosen und so viel T-Shirts und Pullover und Hoodies ich habe. Manchmal kaufe ich mir die auch zweimal, die Hosen oder wie auch immer, aus Angst, dass es die irgendwann nicht mehr gibt, wenn mein anderes Teil kaputt geht. So kompensiere ich das. Jetzt bist du dran.
Ja, das ist eine gute Frage. Wie kompensiere ich das? Also, wenn ich das Geld hätte, würde ich wahrscheinlich auch shoppen gehen, wie blöde. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel kein Online-Banking habe und warum ich nicht online shoppe. Weil
Das
ich glaube,
sollte
ich
ich auch
würde
mal
mich da
überdenken.
so. Bitte?
Das sollte ich auch mal überdenken, ja.
Ich glaube, ich sollte das auch wirklich tunlichst lassen. Ich meine, man sagt mir das immer wieder so: Oh, wieso hast du denn kein Online-Banking? Ist doch viel einfacher und ja, bestell das doch einfach im Internet. Nein. Also, wenn ich das mache, wenn ich diese Grenze überschreite, dann weiß ich, dann werde ich mich so in Schulden reinschmeißen, dass, nee, das ist überhaupt nicht gut. Weil, wenn ich jetzt das nicht tue, dann bin ich ja gezwungen, das Haus zu verlassen und etwas kaufen zu gehen. Wenn ich Online-Banking habe oder online shoppe, dann brauche ich die Wohnung nicht mehr verlassen.
Erstens das und zweitens ist es ja so, wenn man sich irgendwas kaufen will, hat man ja meist eine Vorstellung. Im Internet wirst du auf jeden Fall irgendwie fündig. In irgendeinem Shop auf dieser Welt wird es das geben. Wenn du aber, keine Ahnung, ins KDW gehst, ist die Möglichkeit, dass du es da vielleicht gar nicht findest, auch noch größer.
Ja,
Ja.
KDW direkt, weißt du? Haut da direkt einen raus, ey. Ich gehe mal ins KDW shoppen.
Ja, mir fiel jetzt nichts anderes ein. Okay, ihr habt wahrscheinlich auch einen New Yorker oder wie sie alle heißen.
Ja, New Yorker
Übrigens, diese
10a.
Folge wird gesponsert von New Yorker. Piep, nein, Spaß.
Piep. Ja.
Ja, das ist bei mir halt, wenn ich merke, dass es irgendwie gerade bei mir richtig scheiße ist, dann, ja, dann will ich wenigstens gut aussehen dabei. Denke ich jedenfalls immer.
Ja, ich
Ja.
glaube, bei mir ist es, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ist es tatsächlich, glaube ich, irgendwie eine Form von Sport, womit ich das kompensiere. Also wenn ich habe eine Zeit lang, also jetzt gerade ist es okay, ich habe jetzt einmal die Woche Karate-Training,
Ja.
aber früher, also vor der Klinik, also ich gehe jetzt wirklich nur bis zur Klinik,
Ja.
weil in der Klinik habe ich das auch nicht mehr gemacht, aber davor
Lass mich
habe ich
raten,
ja
exzessiv.
wirklich, ja,
Ja,
jeden
klar.
Tag, 1, 2, 3 Stunden, jeden Tag. Und also A habe ich meine, Sport ist ja per se wirklich gesund, ja,
Ja.
das schüttet ja Hormone aus und
Ja, bis zu einem gewissen Maß.
genau, das ist es ja eben. Und dieses Maß habe ich immer wieder überschritten, ne? Und da habe ich ja zwei,
Ich bin
ja.
Fitnesslehrer, also von daher, das mache ich
Okay.
beruflich.
Ah,
Ich
cool.
weiß, wovon du redest.
Ja, nee, ich glaube, ich habe damit auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits habe ich damit meine Anspannung, bin ich dadurch auch ein bisschen losgeworden. Also diesen Druck, den ich innerlich verspürt habe. Und ich habe was für meine Figur getan. Ne? Ich habe Kalorien verbrannt. So,
Kannst du
das
dann wieder
waren so die
essen?
zwei Sachen. Schwierig.
Oder besser?
Auch dann ist es schwierig.
Okay.
Also es kommt darauf an, wie viel ich dann wirklich gemacht habe. Also wenn ich, keine Ahnung, jetzt 2 Stunden Sport gemacht habe am Stück, dann kann ich auch essen, aber jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Habe ich aber nur eine halbe Stunde gemacht. Dann habe ich mir das auch echt verboten, was zu essen. Da habe ich gesagt, nein, es reicht nicht aus. Oder sogar, ich habe abends nochmal Sport gemacht, wenn ich dann was gegessen habe. Also ich habe dann versucht, das immer so auszugleichen wieder, ne? Und jetzt habe ich ja mit Karate angefangen.
Da lacht die.
Ja, weil ich das, weiß ich nicht. Also mein Kind hat zuerst angefangen, der wollte unbedingt Karate machen. Und dann habe ich den da angemeldet und da ist er hingegangen und ja, sein Karate-Trainer, der belatschert da immer die Eltern. Also alle Eltern werden von dem angequatscht. So, hey, komm, wir haben ja auch eine Erwachsenengruppe, komm doch mal vorbei. Und das hat der bei mir, glaube ich, 5 oder 6 Wochen hat er das versucht bei mir. Und ich habe immer gesagt, ja, ich weiß nicht und weil da ja bei mir auch ganz viel wieder mit dem Borderline zu tun hat. Ja.
Inwiefern?
Naja, weil A, es ist eine neue Gruppe. In die ich da, beziehungsweise es ist eine bestehende Gruppe, wo ich als Neue dazukomme. Das bedeutet schon mal Stress für mich.
Okay.
Ja, wie sehen mich die anderen? Was halten die anderen von mir? Ich muss mich jetzt gut verhalten. Ich darf die Kontrolle über mich nicht verlieren. Und dann auch dieses, wenn ich dann mal was nicht hinkriege, also ich habe dann diese Anspruchshaltung, diese hohe Anspruchshaltung an mich selber. Ich muss das gut machen. Ich darf nicht versagen. So. Und ich habe dann eher so dieses Verhaltensmuster, so, ha, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht, ja, ich lasse es lieber gleich. So, ich versuch's dann gar nicht erst, ne?
Es hört sich gerade so an, als ob ich gerade rede, aber erzähl weiter. Das ist bei mir haargenau dasselbe.
Ja, und das ist dann, also wenn ich dann mal das nicht hinkriege, irgendeine Übung oder so, dann, also es ist mir tatsächlich beim ersten Training auch passiert. Da bin ich wirklich, musste ich mich an die Seite stellen, weil ich dann wieder in so ein Gedankenmuster verfallen ist. Boah, scheiße, ich krieg das nicht hin, ich bin zu blöd, ich kann das nicht. Lass es am besten gleich, geh da am besten nie wieder hin. Du schaffst das sowieso nicht. So, also ich habe da wirklich mich selber wieder innerlich abgewertet, richtig, ne? Weil ich einfach versagt habe. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe das Bein nicht richtig hochbekommen. Ich war total ungelenkig, total eingerostet. Und das, nee, das war dann, da war eigentlich schon fast vorbei. Bin dann aber wieder eingestiegen und es ging einigermaßen. Ja, und deswegen habe ich jetzt gelacht mit dem Karate, weil ich das echt, es war schwierig da anzufangen. Ja? Aber die Truppe war echt, also die sind alle super lieb. Da war meine Angst auch völlig unberechtigt, wieder mal.
Ist ja
ja,
auch,
das
ist
mit
doch auch ein
diesem.
Erfolg, dass man das trotzdem durchgezogen hat.
Ja, definitiv, definitiv, ja. Und jetzt war zum Beispiel gestern, hatte ich auch wieder Training. Und das war tatsächlich mal ein richtig gutes Training für mich vom Gefühl.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dass das gestern alles ein bisschen besser geklappt hat. Ich mein Bein vernünftig hochgekriegt habe, ich nicht mehr ganz so ungelenkig bin, weil ich ja zwischendurch hier zu Hause Dehnübungen mache und so ein Kram, ne? Also es fühlte sich gestern wie so ein kleiner Erfolg halt auch einfach an,
Ja, cool.
ne? Und ja, ich hatte erst gedacht so, oh je, warst jetzt 2 Wochen krank, warst jetzt 2 Wochen nicht da, jetzt darfst du wieder von null anfangen, jetzt sind
Ja, du
wieder
hast
alle
alles verlernt,
scheiße.
bla bla blub.
Genau,
Genau,
genau.
ja.
Und
Bullshit.
hatte auch echt überlegt, ob ich überhaupt hingehe. Ich habe gedacht, so, naja, eigentlich hast du ja noch so ein bisschen Husten. Dann habe ich wirklich schon angefangen, nach Ausreden zu
Ja,
suchen.
und dann, wenn man dann denkt, ah, du hast ja noch ein bisschen Husten, direkt so,
Ja, genau.
siehste,
Genau.
ich bin bei dir.
Ja. Nee, aber ich bin dann noch, bin dann doch hingegangen, habe mir selber in den Arsch getreten und hab's durchgezogen und das war gut.
Ja,
Das
cool.
war echt
Freut
gut.
mich.
Ja, und das ist jetzt auch das, was ich versuchen will beizubehalten. Also vielleicht gehe ich noch einmal die Woche noch irgendwie joggen oder so. Aber ich will, was das angeht, nicht mehr in dieses exzessive reinrutschen. Das will ich
Ich wünsche dir, dass
versuchen.
das klappt. Ich habe das, obwohl doch, ich habe das mittlerweile auch eigentlich relativ. Nee, habe ich nicht. Nee, wenn ich Sport mache, dann ist immer noch, ja, weiß ich nicht, dann, man will alles in Perfektion direkt können und macht dann auch wieder so Geschichten wie, gut, keine Ahnung, ich gehe wieder trainieren im Gym, dann gehe ich auch 2 Stunden, dann trainiere ich mich kaputt.
Ja.
Obwohl man genau weiß, gerade wenn man vom Fach kommt, ist scheiße. Aber der Kopf erzählt einem selber was anderes. Und das, was ich
Ja,
anderen erzähle, gilt für mich nicht.
das ist dieses Ding von ganz oder gar nicht, ne?
Genau.
Keine halben Sachen machen.
Alter, wir haben wieder, sehe ich gerade, wir haben 52 Minuten und einfach wieder nichts von meiner fucking Liste abgearbeitet.
Darf doch nicht wahr
Ich
sein.
mache jetzt auch die Scheißliste hier weg. Ich mache das Telefon jetzt aus. So. Mein Notizblock, der kann mich jetzt mal. Ja, dann müssen wir ja einen Podcast über Jahre hinkriegen.
Ach du Scheiße, das hält doch
Ja.
kein Schwein aus.
Nee, Ja, mich schon, nur dich halt eben nicht.
Ja,
Ja,
genau.
du bist hier der Schwachpunkt.
Jetzt werde ich hier schon wieder gemobbt, ey. Wo ist die
Ja,
Mobbingpolizei?
mit
Ich
Vorsatz.
rufe Carsten Stahl an.
Ja, der mal, das ist für mich ein Typ, der triggert mich sofort. Boah,
Ja.
den kann ich leiden wie die Pest. Ja, wie Sackratten, ehrlich. Alter, ich meine die Arbeit, ich habe das selber jahrelang gemacht. Ich bin selber jahrelang an Schulen und Kindergärten gewesen, habe Anti-Mobbing-Kampagnen gemacht, Anti-Aggressionstraining, Selbstbehauptung und so weiter und so fort, ne? So, vom Prinzip her, was er macht, das ist ehrenhaft, wirklich Ehrenmann. Aber der Typ selber, sobald er länger als einen Satz redet, werde ich aggressiv.
Eieiei.
Weil er so eine, der hat so eine Art und Weise, nee, da komme ich gar nicht drauf klar. Also Carsten Steil, falls du das hörst, tut mir leid, aber ich mag dich nicht.
Du bist wenigstens ehrlich.
Ja, ja. Nächste Talkshow, die wir zusammen haben, komme ich nicht. Ja, Moni, aus Berlin, 33 und mit zwei, drei Baustellen in ihrem Leben.
Völlig einer.
Jetzt haben wir morgen noch eine Folge. Und dann haben wir die Woche echt geschafft, ne?
Ja, krass.
Übel.
Eigentlich bräuchte man noch mehr.
Ja, nennen wir die Folge dann Moni allein oder? Oder Podcast?
Boah, allein Moni. Zu Hause boah, oder
boah,
was?
Moni. Boah, Moni.
Boah.
Boah, Moni. Das ist doch geil.
Boah, Moni. Jawohl.
Ja, ich leg den Account bei mir auf der Streamform, auf der Plattform an, dann kannst du deinen eigenen Podcast starten. Boah, Moni.
Ja, super.
Der Rambock. Ja, morgen machen wir ein freies Thema. Morgen quatschen wir uns einfach. Wir können ja die Woche nochmal Revue passieren lassen. Wir können irgendwie, keine Ahnung, einfach frei weg, was uns gerade so in den Sinn kommt. Und ich glaube, das wird nochmal eine lustige Folge. Ich glaube, die wird auch ein Stückchen länger dauern. Hast du noch irgendwas, was du jetzt dringend loswerden möchtest?
Okay, nö, außer, dass ich es wieder mal echt cool fand mit dir. Ich danke dir.
Ja, ich fand's auch, war okay.
Ey, heute hast du mich echt auf den Kicker, ne?
Quatsch, nein. Ey. Nur wenn ich einen Menschen länger als zwei Tage kenne, ne? Ich dir direkt die ganze Breitseite. Nein, Quatsch. Nein, mir macht das auch riesig Spaß. Sonst hätte ich das ja gar nicht gemacht. Und ja, nee, ist schon völlig in Ordnung so. Gut, dann werde ich mich jetzt wieder drei Tage dran begeben, die Folge zusammenzuschneiden und deine miese Tonqualität zu mastern.
Es tut mir leid. Also
das macht ja nichts. Ich mache das ja fast gerne. Ja. Ist ja schön, wenn das Ergebnis hinterher stimmt.
Das ist schön.
Gut, Moni, du hast Sendepause. Sag tschüss.
Ja, haust du rein, Spider-Schwein. Bis Dänchen an Tänchen.
Ihr Lieben, wir hören uns morgen nochmal wieder in der mittlerweile gewohnten Konstellation Boah, Moni und Boah, da allein. Tschüss.
Ciao.
Geh aus hier. Geh Boah, aus.
Moni.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.